Ja, erstmal ganz herzlichen Dank an unsere Autorin, dass sie halt uns diesen Raum, diesen Rahmen und ja, die Veranstaltung ermöglicht. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich sehr, dass so viele heute gekommen sind, um sich mit dem Pogrom in Rostock-Lichtenhagen aus einer wirtdeutschen Perspektive auseinanderzusetzen, nachdem Nils in der Vorstellung meiner Person euch schon fast mit meinen Büchern erschlagen hat. Möchte ich die Gelegenheit nutzen, dieses Buch Asiatisch Deutsch Extended ja, rumzureichen. Das ist 2012 erstmals herausgegeben worden und basiert halt auf einer Veranstaltung, die 2010 im Elbe am Ufer Theater stattgefunden hat, mit dem Titel Vietnamesische Diaspora and Beyond. Und das ist das erste asiatisch-deutsche Buch, was versucht, ja, asiatisch-deutsche Perspektive in Deutschland aus einer asiatisch-diasporischen Perspektive aufzuarbeiten. Und wer Interesse hat, kann hier reinschauen. Genau, ja, heute ist der 22.08., das wissen wir alle. Heute vor 30 Jahren hat das Pogrom in Rostock-Lichtenhagen angefangen. Und es ist leider immer noch nicht selbstverständlich, dass das Pogrom als das bezeichnet wird, was es ist, nämlich ein Pogrom. Und ein Pogrom ist was anderes als Ausschreitungen, Proteste, Krawalle oder die sonstigen Euphemismen, die dafür verwendet werden, dieses historische Ereignis zu beschreiben. Und dass ich diesen Titel gewählt habe, um ja, euch in diese Thematik einzuführen, hat nicht so viel damit zu tun, dass ich irgendwie eine besonders avancierte Theoriedebatte mit euch hier führen will oder euch halt sozusagen mit avancierten postkolonialen Know-how ausstatten will, um dieses mystische Ereignis vor 30 Jahren zu dekodieren. Und nur durch diese Entdeckung endlich zu verstehen, was damals passiert ist. Mein Ansatz heute ist tatsächlich viel, viel grundlegender, sehr, sehr, also wenn man so will, very basic. Nämlich, es geht darum, das Pogrom in Rostock-Lichtenhagen als Form des institutionellen Rassismus zu verstehen. Das, was sich sozusagen sich vermeintlich radikal anhört, finde ich, ist sehr augenscheinlich, wenn man halt ein bisschen offen ist, wenn man tatsächlich die Sachverhalte ehrlich betrachtet und nicht dazu tendiert, die Dinge zu verdrängen oder kleinzureden. Ich werde versuchen, so ungefähr ja, mit einer Stunde zu reden. Ich hoffe, dass dieser Vortrag trotzdem noch ja, uns später genug Raum gibt, in einem Gespräch ja, zu treten, wo Diskussionen, wo Fragen, Anmerkungen, aber auch Kritik geäußert werden kann. Auf jeden Fall ist alles willkommen, was ihr später noch in die Diskussion bringen wollt. Aber bevor ich auf Rostock-Lichtenhagen zu sprechen komme, was ja ein ostdeutsches Ereignis in Anführungsstrichen, möchte ich halt auf einen anderen Fall hinweisen, das aus einer wertdeutschen Perspektive sehr, sehr bedeutungsvoll ist. Es ist auch aus einer gesamtdeutschen Perspektive bedeutungsvoll, weil sowohl ne, also das, was Rostock-Lichtenhagen im Ereignis der historischen, also im Ereignis der von rassistischen Angriffen in Deutschland herausragend macht, ist nicht, dass es ein Pogrom ist, sondern es ist, wenn überhaupt, in dem Sinne herausragend, weil es halt das größte Pogrom ist, was sich in Deutschland seit 1945 ereignet hat. Und es hat natürlich einen besonderen Stellenwert, weil es halt sehr stark damals medial präsent war. Wie ihr wahrscheinlich wisst, wurde das Pogrom live im öffentlich-rechtlichen Programm übertragen und hatte damals daher eine ganz andere Visualität, eine ganz andere Sichtbarkeit als andere Pogrome, die schon zuvor stattgefunden haben, wie zum Beispiel im Juni 1991 in Mannheim-Schönau oder Hoyerswerda im September 1991. Dort waren keine Kameras live dabei. Dementsprechend sind diese Pogrome sehr stark unsichtbar geblieben und noch weniger im öffentlichen Diskurs präsent als Rostock-Lichtenhagen. Der Fall von Nguyen Ngoc Diao und Doan Lan ereignete sich im August 1980 und zwar auch am 22. August. Und er ist unter anderem deswegen ja, historisch brisant und bedeutsam, weil die beiden Opfer, die halt als Boat People nach Deutschland gekommen sind, die ersten rassistischen Mordopfer sind, die sozusagen Polizei dokumentarisch, aber auch sozusagen gerichtsfest als solche eindeutig nachweisbar sind. Man kann davon ausgehen, dass es auch schon vor diesen beiden rassistischen Morden in Deutschland tödliche Gewalt aufgrund von rassistischen Mordmotiven halt gab. Diese sind allerdings nicht polizeilich dokumentiert oder gerichtlich nachweisbar. Und was noch diesen Fall von Nguyen Ngoc Cho und Doan Lan auch besonders macht, ist, dass er erst 2012 wiederentdeckt wurde. Das heißt, zwischen 1980 und 2012 ist dieser Fall komplett aus dem öffentlichen Bewusstsein von der medialen Bildfläche verschwunden. 1980, als dieser rechtsextreme Brandanschlag sich ereignete, gab es halt auch eine sehr kurzfristige mediale Berichterstattung darüber. Nachdem sozusagen diese mediale Pflichtübung getan war, hat man halt Gras drüber wachsen lassen, mit dem Ergebnis, dass das Wissen um diese rassistischen Morde verloren gegangen ist. Und das ist dann in dem Fall auch besonders, ich möchte nicht sagen schon tragisch, aber schon auch bemerkenswert, weil Doan Lan damals von der Hamburger Die Zeit, das ist die Wochenzeitung aus Hamburg, eines der deutschen Leitmedien, in einer Social Sponsoring Aktion mit dem Deutschen Roten Kreuz und dem Hamburger Senat nach Hamburg geholt wurde. Das heißt, er hatte sich ihnen sozusagen in besonderer Weise anvertraut und man hätte jetzt meinen können, dass Die Zeit sich in besonderer Weise sich dann auch für das Schicksal und auch für die Erinnerung von Doan Lan sich halt einsetzen würde. Dem war nicht so. Sie hat halt dieser Geschichte keine Bedeutung beibemessen und dementsprechend gab es halt in der Zeit und auch in anderen deutschen Medien keine Berichterstattung. Und erst nachdem die NSU-Morde zufällig aufgedeckt wurde, hat ein Hamburger Journalist, Frank Keil, zufällig bei der Recherche nach dem Hamburger NSU-Mordopfer diese Geschichte wiederentdeckt. Und so ist halt dieser rassische Mordfall überhaupt wieder ins politische Bewusstsein gedrungen. Und seit 2014 gibt es halt in Hamburg eine Gedenkinitiative, die versucht, einen öffentlichen Erinnerungsraum für die beiden vietnamesischen Boat People zu schaffen. Bisher hatten sie damit noch keinen Erfolg. Sowohl das zuständige Bezirksamt als auch der Hamburger Senat haben bisher alle Versuche, einen öffentlichen Erinnerungsraum für die beiden zu schaffen, abgelehnt. Und dann jetzt will ich ja wieder zum Pogrom in Rostock-Lichtenhagen switchen. Wenn wir über ein Pogrom sprechen, dann ist es natürlich ganz sinnvoll, zu klären, was überhaupt ein rassistisches Pogrom ist. Und ich denke schon, dass es sehr, sehr wichtig ist, die Begriffe klar zu haben. Das Pogrom als Pogrom bezeichnet wurde, finde ich es auch bemerkenswert, vor allem dann, wenn wir zum Beispiel uns daran erinnern, wie Deutschland auch bis in die 70er Jahre hinein sich schwer getan hat, den Holocaust als Holocaust zu bezeichnen. Man hat auch alle möglichen anderen Begriffe gewählt und ich möchte jetzt natürlich nicht das Pogrom in Rostock-Lichtenhagen mit dem Holocaust in irgendeiner Weise vergleichen. Mir geht es aber darum, eine politische Logik, eine kulturelle Logik in Frage zu stellen, die versucht, das Wissen um Rassismus, das Wissen um Kolonialismus, das Wissen um Antisemitismus in Abrede zu stellen und die historischen Ereignisse nicht als das zu bezeichnen, als das, was sie sind. Und dementsprechend können wir vielleicht auch in Analogie zum sekundären Antisemitismus, zum sekundären Kolonialismus auch die Verweigerung Rostock-Lichtenhagen als Pogrom anzuerkennen, als eine Form von sekundären Rassismus bezeichnen. Das heißt, es ist der Rassismus, der institutionelle Rassismus nach dem nach einem rassistischen Angriff zum Beispiel, nach nach einer rassistischen Tat. Und wie ihr wisst, wurden ja historisch gesehen Pogrome vor allem bezeichnet, um Angriffe, antisemitische Angriffe auf jüdische Gemeinschaften in Osteuropa zu bezeichnen. Dabei sind vor allem drei Elemente entscheidend, die das Pogrom zum Pogrom macht. Das heißt, man braucht erstens, und das ist, glaube ich, das wichtigste Element, staatliche Institutionen, die diese Gewalt tolerieren oder unterstützen, die von einer dominanten Gruppe ausgeht, gegenüber einer gesellschaftlichen Minderheit. Und all diese drei Elemente sind in Rostock-Lichtenhagen ganz offensichtlich vorhanden. Dementsprechend wird zum Beispiel Pogrom in Encyclopedia of Nationalism definiert als mobilized crowd violence usually officially encouraged against members of a subordinate cultural group, und ähnlich definiert auch die Encyclopedia Britannica a mob attack is approved or condoned by authorities against the persons and property of a religious, racial or national minority. Und die zweite Definition, die ich jetzt an der Stelle einführen möchte, um den Rahmen meines Vortrags abzustecken, ist die Frage, was ist eigentlich institutionelle Diskriminierung? Hier möchte ich halt auf die Definition der McPherson-Kommission von 1999 verweisen. Sie hat im Auftrag der britischen Regierung damals in einer Untersuchung der Arbeit der britischen Polizei gegenüber einem ermordeten schwarzen Jugendlichen untersucht und ist dann im Rahmen dieser Untersuchung zu dieser Definition von institutionellem Rassismus gekommen. Sie definiert das als kollektive Versagen einer Organisation, Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, Kultur oder ethnischen Herkunft eine angemessene und professionelle Dienstleistung zu bieten. Ja, das heißt, der institutionelle Rassismus kann in Prozessen, Einstellungen und Verhaltensweisen gesehen und aufgedeckt werden, die durch unwissentliche Vorurteile, Ignoranz und Gedankenlosigkeit zu Diskriminierung führen und durch rassistische Stereotypisierung die Angehörige ethnischer Minderheiten benachteiligen. Ja, der institutionelle Rassismus überdauert aufgrund des Versagens der Organisation seine Existenz und seine Ursachen offen und in angemessener Weise zur Kenntnis zu nehmen und durch Programme vorbildliches Handeln und Führungsverhalten anzugehen. Ohne Anerkennung und ein Handeln, um solchen Rassismus zu beseitigen, kann er als Teil des Ethos oder der Kultur der Organisation weit verbreitet sein. Aus dieser langen Definition möchte ich vor allem einen Punkt nochmal besonders hervorheben, nämlich damit institutioneller Rassismus vorliegt, spielt die Absicht, die Diskriminierungsabsicht überhaupt keine Rolle. Was entscheidend ist, ist das Ergebnis, nämlich dass eine Diskriminierung oder eine Benachteiligung oder eine Ungleichbehandlung vorliegt. Das heißt, dass eine Institution eben nicht professionell gehandelt hat und dieses nicht professionelle Verhalten gegenüber benachteiligten gesellschaftlichen Gruppen erfüllt damit schon die Definition von institutioneller Diskriminierung. Ich möchte dann in meinem Vortrag in Bezug auf Rostock-Lichtenhagen den institutionellen Rassismus in diesem Pogrom, die Ursachen und die Vorgeschichte angeht, aber auch vor allem, was die Nachgeschichte angeht, auf neun Themenbereiche ausweiten. Zunächst erstmal so ganz kurz der zeithistorische Kontext, dann die Rolle von Politik und Medien bei der Entstehung oder beim Zustandekommen des Pogroms. Dann ganz kurz die Rolle von Kolonialpolitik und Verwaltung. Natürlich spielen auch Sicherheitsorgane und die Polizei bei diesem Pogrom eine ganz wichtige Rolle. Genauso ist es interessant und wichtig, uns die Frage der juristischen und politischen Aufarbeitung uns anzuschauen. Andere Punkte sind: Wie hat die Wissenschaft eigentlich darauf reagiert? Wie sieht es mit kulturellen Verarbeitungsprozessen angesichts des Pogroms von Rostock-Lichtenhagen aus und welche Form von Erinnerungspolitik kann man ne, also kann man daraus herauslesen, beziehungsweise da kann ich jetzt natürlich auch nur mich jetzt auf bestimmte Punkte mich konzentrieren, weil jedes dieser Punkte eigentlich einen eigenen Vortrag erfordert. Wenn wir uns den zeithistorischen Kontext anschauen, dann stellen wir halt fest, dass Rostock-Lichtenhagen Anfang der 90er Jahre sich ereignete. Die deutsche Gesellschaft war damals auch sehr stark von dem Einheitsprozess beseelt. Dieser deutsche Einheitstaumel ging mit einer nationalistischen Welle einher, die zur Ausschließung von nichtdeutschen Personen führte. Und wir müssen uns dabei auch nochmal vor Augen führen, dass die westdeutsche Gesellschaft eine Gesellschaft war, die sich ganz explizit als Nicht-Einwanderungsland definierte. Es herrschte damals in vielen bürgerlichen Kreisen auch eher ein völkisches Verständnis von deutscher Gesellschaft. Dementsprechend wurden Migranten auch nicht als Migranten bezeichnet, sondern nur als Ausländer. Und damals gab es auch noch kein Bundesamt für Migration und Flucht. Und dementsprechend also war die Frage von gesellschaftlicher Ausschließung bei diesem Einheitsfest ein ganz zentraler Bezugspunkt für die Herausbildung, für die Definition deutscher Identität. Und ich denke, dass man sozusagen Rostock-Lichtenhagen nicht von der deutschen Wiedervereinigung und der damit einhergehenden Radikalisierung, Nationalität trennen kann. Was aber auch, denke ich, eine wichtige Rolle spielt für die exzessive Gewalt, die Anfang der 90er Jahre zu beobachten war, war die zunehmende soziale Krise, die nicht nur in Ostdeutschland, aber sehr, sehr stark in Ostdeutschland präsent war, wie ihr diese Zahlen sehen könnt. Ich habe jetzt nur die Arbeitslosenquote rausgenommen, ist sie halt gerade in Ostdeutschland sehr stark angestiegen, nämlich von 10,2% 1990 auf 14,4% im Folgejahr. Und auch in den nächsten Jahren stieg sie weiter leicht an. Dann haben wir als dritten Punkt oder als drittes Element für die Definition des zeithistorischen Kontexts die sich verschärfende Debatte um das Asylgrundrecht. Bereits Ende der 70er Jahre gab es eine sogenannte Moral Panic, als Geflüchtete aus Afghanistan, Iran, aber auch aus anderen Ländern nach Deutschland kamen. Und schon damals war dann eine Diskussion im Gange Ende der 70er Jahre, dass die Aufnahmekapazitäten erreicht seien, dass Deutschland überfordert sei mit der Aufnahme von Geflüchteten. Und dieser Diskurs setzte sich halt in den 80er Jahren fort. 1987 hat die Union dann die Einschränkung des Asylgrundrechts zum zentralen Thema ihres Bundestagswahlkampfs gemacht. Und 1990 wurde dann dieses Spiel mit dem Feuer noch weiter forciert. Und sie wurde dabei auch, nicht nur, aber auch von der Springerpresse sehr stark unterstützt. Ich möchte dann eine Einschätzung von Ulrich Herbert vorlesen. Er ist halt Freiburger Migrationshistoriker und zieht daraus die Analyse. Daraus entwickelte sich zwischen 1990 und 1993 eine der schärfsten, polemischsten und folgenreichsten innenpolitischen Auseinandersetzungen der deutschen Nachkriegsgeschichte. Und damit meint er die sogenannte Asyldebatte. Und wie diese Asyldebatte politisch geführt wurde, möchte ich jetzt nur an ganz, ganz wenigen Beispielen aufzeigen. Also es geht darum, weil ich denke, dass viele von euch das die 90er Jahre gar nicht politisch bewusst erlebt haben und dementsprechend dieses Wissen um die damals grassierenden rassistischen Diskurse aus der Mitte der Gesellschaft im Deutschen Bundestag gar nicht mehr so präsent sind, habe ich halt einige Zitate herausgekramt, um diesen aggressiven Rassismus und diesen aggressiven rassistischen Diskurs in der Politik nochmal kurz sozusagen zu veranschaulichen. Ein Beispiel ist halt die Kampagne der CDU September 1991, als der damals amtierende CDU-Generalsekretär in einer bundesweiten Faxkampagne alle Parteigliederungen dazu aufrief, so einen sogenannten Asylmissbrauch als Notstand auszurufen. Alle sollten in ihren Wahlkreisen nach dem Asylmissbrauch suchen und dann sollte sozusagen bundesweit an allen Orten eine Notstandssituation ausgerufen werden. Ein anderer krasser Vorschlag kam dann von Friedrich Fahrtmann. Er war damals Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen und er sagte am 17. März 1992, um die sogenannte Asylfrage zu lösen, schlug er vor, kurzen Prozess an Kopf und Kragen packen und raus damit. Also wie ihr seht, ist es halt eine Sprache, die wirklich extrem rassistisch und gewalttätig ist. Und heutzutage kann man sich, glaube ich, diese Form des putschen Rassismus in dieser Form, glaube ich, sich gar nicht mehr richtig vorstellen. Diese rassistischen Diskursstrukturen in der Politik ist auch, hat die 90er Jahre im Grunde genommen überdauert und ploppt immer wieder mal auf, wie zum Beispiel die sogenannte Innerstadt-Kinder-Debatte im Landtagswahlkampf im Jahre 2000, als Norbert Rüttgers, der damalige CDU-Spitzenkandidat, das Motto der Republikaner, einer rechtsextremen Partei, die damals noch ziemlich erfolgreich war, aufgriff und vorschlug, die indische Migration einzudämmen und stattdessen doch lieber deutsche Kinder zu fördern. Ein letztes Beispiel, um dieses Thema von rassistischen Diskursstrukturen exemplarisch aufzuzeigen, ist auch ein Zitat von Horst Seehofer, der als CSU-Vorsitzender und Ministerpräsident von Bayern im März 2011 vorschlug, wir werden uns gegen Zuwanderung in deutschen Sozialsystemen wehren, bis zur letzten Patrone. Und das sagte er lange, bevor die AfD 2016 den Waffeneinsatz gegen geflüchtete Menschen an der deutschen Grenze vorschlug. Das sind jetzt, wie gesagt, nur einige kurze Beispiele, die aufzeigen, dass Rassismus und auch sehr gewalttätiger Rassismus durchaus einen Platz, einen Ort in der deutschen Politik haben. Und in dem Rahmen ist natürlich auch das Verhältnis von Politik und Medien sehr interessant und wichtig. Beide Akteure, mediale, auch politische Akteure, sind ja ein Stück weit voneinander abhängig. Beide brauchen sich, um ihre Arbeit jeweils öffentlich wirksam machen zu können. Dementsprechend gibt es halt ein enges Austausch- und Abhängigkeitsverhältnis zwischen Medien und Politik. Rassismus kann ein solcher Verstärker sein, weil er halt sehr populär sein kann in der deutschen Gesellschaft und man damit historisch gesehen auch viele Wahlen gewinnen konnte. In einer strukturell rassistischen Gesellschaft sind auch kommerzielle Medien ein Stück weit davon abhängig, rassistische Nachfragen durch entsprechende Angebote zu bedienen. Und wenn sich halt in einer rassistischen Gesellschaft rassistische Stimmungen sich breit machen, dann können auch Medien davon profitieren, indem sie entsprechend populäre und populistische Medienprodukte zum Konsum anbieten. Dementsprechend glaube ich, dass Medien also nicht unbedingt als vierte Gewalt über alle Kritik erhaben, nur als moralische Instanz zu sehen sind, sondern Medien als gesellschaftliche Institution sind Teil der Gesellschaft und sind damit auch Teil der gesellschaftlichen Machtverhältnisse. Und dementsprechend müssen wir auch sozusagen Medien auf ihre Hierarchisierung und auf die Abbildung von Gesellschaftsstrukturen in den Medien halt anschauen. Und die deutschen Medien, wie alle anderen Massenmedien, bilden traditionell vor allem weiße, bildungsbürgerliche, männliche, heterosexuelle Perspektiven halt ab. Diese Erfahrungen, Wahrnehmungen sind halt dort dominant und werden auch nicht hinterfragt, weil sie das gesellschaftlich Normale darstellen und nur die Abweichung davon fallen halt auf und werden dann halt auch hinterfragt. Es gibt halt eine ganze Reihe von Studien, die, ne, die, die sich zum Beispiel mit der Frage auseinandersetzen, wie Ausländer in deutschen Medien konstruiert werden. Und da kann man zum Beispiel wiederkehrende Themenschwerpunkte feststellen, dass zum Beispiel das Thema Ausländerkriminalität sehr, sehr stark in diesen, in der medialen Konstruktion präsent ist, dass Medien immer wieder das Thema Asylmissbrauch, Sozialbetrug, Überfremdung und auch bei der Frage, ob Ausländerinnen, Migranten in Deutschland bleiben dürfen, häufig ein Kosten-Nutzen-Verhältnis diskutieren und aus dieser deutschen Perspektive das Bleiberecht von migrierten Menschen diskutieren. Von diesen strukturellen Dingen dann, also wenn man sozusagen von diesen strukturellen Medien dann sich dann auf das, sich halt auf die mediale Berichterstattung des Pogroms in Rostock-Lichtenhagen sich halt dann konzentriert, stellt man fest, dass die Medien, und ich habe jetzt nur ein Beispiel genannt, nämlich der Spiegel, ein deutsches Leitmedium, in der Asyldebatte sehr präsent waren. In diesem Beispiel hierfür gezeigt, dass der Spiegel im September 1991 ein Wahlplakat der Republikaner von Juni 1991 aufgriff und die gleichen Bilder benutzt, um letzten Endes eine rechtsextreme Botschaft zu transportieren. Diese Botschaft wird nicht kritisiert oder in irgendeiner Form gebrochen, sondern Deutschland wird als Opfer eines Ansturms der Armen aus dem globalen Süden, das sind halt vor allem Migrierte und Geflüchtete gemeint, die dann den deutschen Kahn zum Kentern bringen. Und was man halt bei dem Spiegelcover halt sieht, ist es ja ganz offensichtlich, rechtsextreme Bilder ja, aufgreift. Und das dient halt dazu, einerseits die politische Situation umzukehren, indem aus ja, Opfern Täter gemacht werden. Die Geflüchteten stellen halt in dem Spiegelcover die Angreifenden dar, die Deutschland belagern, überrennen. Deutschland ist dementsprechend Gefahr. Und in dieser Situation wird dann halt auch, werden auch dann extreme Maßnahmen dann rationalisiert und gerechtfertigt, um halt den eigenen Untergang halt abzuwenden. Und ja, und der Spiegel hat dann 2006 diese Bilder und den Titel wiederverwandt und in einer Neuauflage weiterverwendet. Das ist halt jetzt auch nur ein Beispiel, um zu zeigen, wie mediale Diskurse bei der Entstehung rechtsextremer und rassistischer Gewalt in den 90er Jahren maßgeblich beteiligt waren und als Stimmungsverstärker und als Sprachrohr gedient haben. Ja, das war ja, das, was ich eben gerade versucht habe, schon zu erläutern. Wer sich halt die Sprachanalysen in der Mediendebatte in den 90er Jahren genauer nachlesen möchte, den kann ich halt zum Beispiel die Publikation des Duisburger Instituts für Sprach- und Sozialforschung sehr empfehlen. Die haben halt dazu damals sehr prägnante und immer noch lesenswerte Analysen geliefert. Also nachdem wir halt uns ja, die Rolle der Politik und der Medien uns kurz angeschaut haben, können wir halt sehen, also wie weit wirkte sich das auf die gesellschaftliche Realität aus. Ich habe halt dazu zwei Diagramme erstellt. Das blaue, die blauen, das blaue Diagramm stellt die Gesamtzahl von rechtsextremistischen Straftaten dar und das rote die Gesamtzahl von rechtsextremistischen Gewalttaten. Wobei, wenn man es weiter ausdifferenziert, wird man feststellen, dass etwa 95% der rechtsextremistischen Gewalttaten rassistisch motiviert sind. Das heißt, es geht dort fast ausschließlich um rassistisch motivierte Gewalt von rechts. Und in beiden Diagrammen sieht man, dass zwischen 1990 und 1992 eine Explosion von rechtsextremer Gewalt und rechtsextremer Straftaten stattfindet. So steigt halt die Zahl der Gewalttaten von 128 im Jahr 1990 auf 2584 im Jahr 1992 halt an. Das heißt, die Gesamtzahl hat sich etwa mehr als verzehnfacht. Und was ich halt auch noch hier besonders herausstellen möchte, ist, dass das gesamte Gewaltniveau nicht mehr wieder auf den Stand von 1990 sich sozusagen heruntergekühlt hat. Das heißt, es ist, auch nachdem es halt diese Amplituden gab, 1992 langsam bis 1995 auf ein neues Niveau heruntergesackt, ist aber halt auf ein viel, viel höheren Gewaltniveau dann seitdem verharrt und schlägt dann, ne, je nachdem, welche politischen Diskurse stattfinden, welche Migrationsprozesse stattfinden, auch dann wieder entsprechend nach oben aus. Aber wir haben halt seitdem nie wieder das Niveau von 1990 erreicht. Und das ist, wenn man so will, halt ein ein bleibendes Vermächtnis von politischen und medialen Diskursen, die in den Anfang der 90er Jahre stattgefunden haben und als Langzeiteffekt auch die gesellschaftliche Realität heute nachhaltig mitprägen. Wenn wir uns halt die Rolle der kommunalen Politik und Verwaltung anschauen, so kann man halt anhand von sehr, sehr vielen Ereignissen feststellen, dass diese kommunalen Stellen davon wussten, dass die sanitären, die hygienischen Situationen in Rostock-Lichtenhagen absolut untragbar waren. Es gab immer wieder ganz, ganz massive Kritik, massive Warnhinweise, dass die zentrale Aufnahmestelle aus allen Nähten platzt, dass sie vollkommen, dass sie ihren Aufgaben nicht nachkommen kann und die Zustände dort unhaltbar sind. Sogar der damalige Oberbürgermeister Killemann von der SPD sagte seinen Vorgesetzten, dem Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern im Juni 1991, Zitat, schwerste Übergriffe bis hin zu Tötung sind nicht mehr auszuschließen. Das heißt, es wissen um die Gefahr, um die Situation vor Ort war politisch gegeben. Und die Frage ist halt, warum hat man nichts dagegen getan? Es war auf jeden Fall nicht Unkenntnis, was zur Eskalation bis hin zum Pogrom in Rostock-Lichtenhagen führte. Man kann sich jetzt halt fragen, war es halt wirklich Überforderung, war es Inkompetenz und Unfähigkeit oder war es eher eine fahrlässige, politisch gewollte oder gar tolerierte oder vielleicht sogar willentlich gewollte Zuspitzung der Konflikte um die zentrale Aufnahmestelle. Was aber auf jeden Fall schon nachweisbar ist, dass während das Pogrom in Rostock-Lichtenhagen stattfand, das Sonnenblumenhaus tagelang angegriffen wurde mit Molotow-Cocktails, mit Steinen und so weiter, haben die politischen Verantwortlichen sowohl auf Bundesebene als in der Stadt die politische Forderung erhoben, das Asylrecht einzuschränken. Dementsprechend sagte dann der damalige Bundesinnenminister, dass die Bundesregierung sofort handeln müsste, um den sogenannten Missbrauch des Asylrechts in den Griff zu bekommen. Und Ähnliches kann man halt auch Bernd Seite nachweisen, der auch während des Pogroms sehr, sehr ähnliche politische Forderungen stellte. Was bei beiden Putschen, was beide CDU-Politiker miteinander gemeinsam haben, ist, dass sie sich überhaupt nicht für die Opfer des Pogroms interessieren, weder für die Angegriffenen in der zentralen Aufnahmestelle, die vor allem Roma-Geflüchtete aus Osteuropa waren, noch für die ehemaligen vietnamesischen Vertragsarbeiter, die im sogenannten Sonnenblumenhaus lebten. Dementsprechend, aufgrund dieser politischen Instrumentalisierung, aufgrund der billigen Zulassung der Eskalation in der zentralen Aufnahmestelle, kommt der Journalist Jochen Schmidt in seinem Buch Putsche Brandstiftung zu folgender Vermutung oder These: Rostock-Lichtenhagen sollte als Fanal fungieren. Geplant war eine kontrollierte Eskalation des Volkszorns mit dem Ziel, die SPD zum Einlenken in der Asylfrage zu zwingen. Bis zum Pogrom in Rostock-Lichtenhagen war der Großteil der SPD-Fraktion auf Bundesebene gegen eine Änderung des Asylgrundrechts. Und nach dem Pogrom hat dann die SPD, ein Großteil der SPD, für die de facto Abschaffung des Asylgrundrechts im Dezember 1992 gestimmt. Und Jochen Schmidt war damals selber als Zeitzeuge vor Ort. Er war einer der Eingeschlossenen im Sonnenblumenhaus, war ja damals als Volontär bei Kennzeichen D, einem Journalistenteam des ZDFs, der dort eine politische Reportage ausgeführt hat. Und 10 Jahre später, also am ersten, wenn man so will, beim ersten Gedenktag von Rostock-Lichtenhagen, hat er dann das erste Buch zu Rostock-Lichtenhagen publiziert. Die Rolle der Polizei und der politischen Sicherheitsorgane sah insgesamt auch sehr, sehr skandalös und fatal aus. Wie ihr halt wisst, ist die Rolle der Polizei sehr, sehr ambivalent, weil sie einerseits und auch in Rostock-Lichtenhagen immer wieder gegen linke Gegendemonstrierende vorgegangen ist, die sich versucht haben, sich mit den Angegriffenen zu solidarisieren, während sie halt an diesem Pogromwochenende sehr, sehr wenig tat, um die Angegriffenen zu schützen. Besonders schockierend aus meiner Sicht ist halt, dass als am Montag, also am 24.08. das Sonnenblumenhaus brannte, die Polizei dann abgezogen wurde. Und die Polizei kümmerte sich dann auch nicht darum, dann die Feuerwehr den Weg freizuräumen, um halt diesen Brand zu löschen. Das heißt, sie überließ die eingeschlossenen vietnamesische Community sich selbst. Und hätte die vietnamesische Community damals nicht sozusagen in einen Akt von Widerstand und Selfcare um sich selbst gekümmert und sich selber bewaffnet, indem sie sich selber organisiert haben, indem sie sich selber versucht haben, sich so notdürftig wie möglich sich selber zu bewaffnen, um Gegenwehr leisten zu können, weil sie auch damals nicht ausschließen konnten, dass Rechtsextreme in das Sonnenblumenhaus eindringen und versuchen dort Menschen zusammenzuschlagen oder gar zu ermorden. Und letzten Endes ist das Überleben der Eingeschlossenen auch nur diesen selbstorganisierten Widerstand zu verdanken, weil sie sich dann selber befreit haben. Sie haben dann es geschafft, eine schwere Brandschutztür aufzubrechen und konnten so dann übers Dach auf ein Nachbargebäude flüchten. Das heißt, das Überleben der Eingeschlossenen ist nicht der Polizei und letzten Endes auch nicht der Feuerwehr zu bedanken, also nicht unbedingt den deutschen Institutionen. Was auch noch in dieser Geschichte einen unrühmlichen Aspekt darstellt, ist, nachdem die Polizei während des Pogroms und auch die Tat danach behauptet hatte, dass diese Gewalt und die Dimension der Gewalt nicht abschätzbar sei, dass die Polizei nicht so schnell handeln konnte, nicht so schnell Kräfte zusammenziehen konnte und so weiter, hat es ja aber dann, als es darum ging, eine linke Gegendemonstration, die am 29. August 1992 stattfand, also wenige Tage nach dem Pogrom, hat sie es aber innerhalb weniger Tage geschafft, 3000 Polizisten aus allen Bundesländern zu mobilisieren. Und die haben dann sehr, sehr rabiat 3 Kreise um Rostock-Lichtenhagen gezogen, um Demonstrierende, die sich mit den Angegriffen solidarisieren wollten, es so schwer wie möglich zu machen. Es gab dort auch zu weitläufigen Einkesselungen der Demonstrierenden. Und das ist halt auch ein Teil dieses bitteren Kapitels Rostock-Lichtenhagen, nämlich die Unterdrückung antirassistischer Solidarität. Und ja, generell muss man sich natürlich fragen, also warum ist die Polizei auf dem rechten Auge blind? Hat das was etwas, ne? Also wie hängt es zusammen? Ich kann jetzt an der Stelle auch nur, also nur die Frage stellen, inwieweit Rechtsextremismus im kapitalistischen Staat, ist das ein strukturelles Problem, ist das ein institutionelles Problem oder ist das ein systemisches Problem? Auf jeden Fall können wir halt feststellen, dass rechtsextreme Tradierung im Staatsapparat vom Kolonialkaiserreich über die Weimarer Republik bis hin natürlich zum Dritten Reich und auch in der BRD sich dort halt sehr, sehr viele Kontinuitäten sichtbar sind und dass dort Institutionen seit vielen Jahrzehnten eine sehr, sehr auffällige rechte bis rechtsextreme, wie soll ich sagen, Schieflage haben. Also man kann halt auf jeden Fall darüber, es gibt auch ja nicht nur, es gibt auf jeden Fall sehr, sehr deutliche Indizien und Indikatoren, dass es eine rechtsextreme Häufung gibt beim BKA, also dem Bundeskriminalamt, beim Landeskriminalamt, beim Sondereinsatzkommando, in der Kriminalpolizei, bei der normalen Polizei, beim Verfassungsschutz, in den Geheimdiensten, bei den KSK, Sondertruppen der Bundeswehr, bei der Bundeswehr natürlich selbst. Es gibt auch das sogenannte Hannibal-Netzwerk. Es gibt zum Beispiel ja, die Fälle der Polizisten, die gerade in Berlin bei den Republikanern sehr prominent vertreten waren und dort teilweise auch den Parteivorsitz führten. Und ähnliche Fälle gibt es natürlich auch in der AfD. Und dann gibt es natürlich den gesamten NSU-Komplex und das Problem von Racial Profiling und so weiter. Ja, das sind jetzt auch nur aber kurze Stichwörter, um halt sozusagen die Dimension kurz anzudeuten, mit denen wir es hier zu tun haben. Und ach so, und natürlich ist es halt, spricht es natürlich auch Bände, ne, dass halt nach vielen, vielen Jahren dann ja, das Innenministerium dazu genötigt wurde, dem Bundesamt für Verfassungsschutz den Auftrag zu geben, nach Rechtsextremisten in Sicherheitsbehörden zu suchen. Und dieser Lagebericht ist dann 2020 herausgegeben worden. Das heißt, es gibt aufgrund des starken öffentlichen Protestes und der starken öffentlichen Kritik, ne, gibt es halt auch sozusagen in den Behörden ja, den Zwang, sich langsam sich mit diesem Problem sich zu befassen. Ja, was wir halt bei Rostock-Lichtenhagen auf jeden Fall feststellen können, ist es halt, dass es dass eigentlich keine adäquate Form der politischen Aufarbeitung gab. Es gab zwar zwei Untersuchungsausschüsse, einmal vom Landtag und einmal von der Stadt Rostock selbst. Beim Landtag war es halt so, dass die CDU versucht hat, den Untersuchungsausschuss in seiner Arbeit sehr stark einzuschränken, alle kritischen Fragen versucht hat, mit ihrer Mehrheit zu blocken. Dementsprechend haben dann auch die PDS, also die damalige Linke und auch die SPD eigene Untersuchungsergebnisse geschrieben, weil sie sich halt mit der Arbeit des Untersuchungsausschusses des Landtags sich eben nicht identifizieren konnten. Dementsprechend ist dieser Untersuchungsausschuss vom Ergebnis her in Sande verlaufen. Jochen Schmidt geht davon aus, dass der Untersuchungsausschuss der Stadt Rostock eigentlich motivierter war, zumindest ne, den Sachverhalt. Was ist abgelaufen? Was ist eigentlich überhaupt in Rostock-Lichtenhagen passiert? Wie hat die Polizei gehandelt? Wie haben die Behörden gehandelt? Dass dort dieses Bemühen ehrlicher war, aber letzten Endes ist auch dieser Untersuchungsausschuss zu keinem wirklich zählbaren Ergebnis gekommen. Und das hängt unter anderem damit zusammen, dass, wie Jochen Schmidt halt sagt, der damals sich sehr, sehr stark sich mit den Ereignissen Rostock-Lichtenhagen sich beschäftigt hat und auch versucht hat, in die Archive zu gehen, mit den politisch Verantwortlichen zu sprechen. Er kommt dann ja nach diesen vielen Gesprächen zu folgender Einschätzung. Und ich zitiere ihn aus dem Jahre 2016. Bis heute gibt es keinen, der dafür die Verantwortung übernommen hätte. Kein Politiker, egal mit wem ich sprach. Alle, wirklich alle, duckten sich in dem Moment weg. Beide Untersuchungsausschüsse sind zu dem Ergebnis gekommen, dass man das, gemeint ist die politische Verantwortung, so nicht mehr nachvollziehen kann. Und zwar ist der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, der Herr Kupfer, Februar 1993 entlassen worden. Aber auch das ist aber nur, ja, wie soll ich sagen, ein sehr, sehr unbefriedigendes Ergebnis, weil dieser Rücktritt natürlich sehr stark zeitverzögert auftrat. Und auch er lehnte jede Verantwortung für die Ereignisse, für das Pogrom in Rostock-Lichtenhagen halt ab. Und ähnlich verhielt sich auch der Oberbürgermeister von Rostock, der Dezember 1993 unter Protest und ohne Schuldeingeständnis zurücktrat. Bei den politischen Führungskräften sah es so aus, dass es halt eigentlich eher Beförderung halt gab, obwohl die Polizei ganz, ganz offensichtlich versagt hat und das auch eigentlich im politischen wie medialen Mainstream so gesehen wurde. So hat zum Beispiel der damalige Rostocker Polizeidirektor Siegfried Cordus wohl wenige Tage später nach dem Pogrom zum Direktor des Landeskriminalamts befördert. Und der polizeiliche Einsatzleiter, der eigentlich sozusagen ganz offensichtlich mit seiner Einsatzplanung mit der Situation vollkommen erfordert war und auch keine adäquaten polizeilichen Mittel hatte, um diese Situation irgendwie in geordnete Bahnen zu lenken, wurde nichtsdestotrotz zum Dozenten an der Polizeifachhochschule in Güstrow versetzt. Also um halt, also das muss man sich halt auch auf der Zunge vergehen lassen, dass jemand, der sozusagen nachgewiesenermaßen gerade sich als inkompetent erwiesen hat, dann als, ja, als Ausbilder der Nachwuchskräfte eingesetzt wird. Es gab halt auch eine Reihe von Ermittlungsverfahren gegen polizeilich Verantwortliche. Das letzte Verfahren gegen den Einsatzleiter Deckert ist 2000 ohne irgendwelche Konsequenzen eingestellt worden. Ja, damit kommen wir auch schon zur juristischen Aufarbeitung. Die endete nach 11 Jahren. Und auch dieses, ja, und auch die juristische Aufarbeitung stellt kein Ruhmesblatt in der deutschen Rechtsgeschichte da. Es ist halt so, dass ein Großteil der eingeleiteten Verfahren und auch der vorläufigen Festnahmen später dann eingestellt wurden. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass die Polizei keine beweissichernden Festnahmen gemacht hat. Dementsprechend konnten dann auch später dann keine gerichtlich verwertbaren Beweise oder Indizien in diese gerichtliche juristischen Prozesse eingestellt werden. Dementsprechend gab es am Ende nur 44 Urteile, wobei ein Teil dieser Urteile gegen linke Demonstrierende erging. Viele dieser Urteile beschränken sich darauf, die Verurteilten aufgrund von Propagandadelikten zu Strafen zu holen. Das heißt, sie wurden dann auch entsprechend relativ mit geringfügigen Geldstrafen oder wurden zu Bewährungsstrafen wegen Landfriedensbruchs verurteilt. Es gab, wenn ich das richtig gelesen und richtig verstanden habe, eigentlich nur einen Teil, also nur einen Fall, wo ein rechtsextremer Angreifer des Sonnenblumenhaus wegen dieser Tat verurteilt wurde. Die anderen Urteile ergingen meistens wegen Vorfällen oder Straftaten, die sich am Rande des Pogroms abgespielt haben, wie zum Beispiel Propagandadelikte. Selbst in Fällen, wo zum Beispiel ausreichende Beweise vorlagen, wurden nur Bewährungsstrafen ausgesprochen, obwohl die vier Gewalttäter vorbestraft waren und genug Beweise vorlagen, um diese Angeklagten wegen versuchten Mordes zu verurteilen. Dieses Verfahren wurde ja aufgrund seiner langen Verfahrensdauer und der langen Verschleppung, weil das ganze Verfahren erst nach 11 Jahren endete, von der lokalen Berichterstattung als eines der größten Justizskandale der Nachkriegszeit bezeichnet. Und viele Prozessbeobachter waren auch erstaunt, dass die Richter, die halt in diesem Verfahren beteiligt waren, eigentlich überhaupt kein Interesse daran hatten, in irgendeiner Form in den gerichtlichen Verfahren sowas wie Aufklärung zu betreiben. Es handelte sich meistens so um Blitzverfahren, in dem halt ganz, ganz schnell dann abgeurteilt wurde. Wie gesagt, meistens zu milden Strafen, aber Aber ne, das, was man hätte machen können, nämlich halt den Sachverhalt zu klären, Verantwortlichkeiten festzulegen, all das interessierte die Richter anscheinend überhaupt nicht. Und dementsprechend waren halt viele Prozessbeobachter sehr, sehr erstaunt über das juristische Verfahren. Bei der wissenschaftlichen Aufarbeitung sieht es auch nicht viel besser aus. Es gibt auf jeden Fall eine sehr große Diskrepanz zwischen der Gesellschaftsbedeutung von Rostock-Lichtenhagen als dem größten Pogrom seit 1945 und dem wissenschaftlichen Interesse. Letzten Endes sind halt auch nur ja, bisher drei Monographien bzw. Sammelbände bisher erschienen. Wie ihr seht, meistens halt dann ne, alle 10 Jahre. Und auch dieses Jahr wird dann, also beziehungsweise nächstes Jahr wird dann werden dann auch 2 Bücher dann zu Rostock-Lichtenhagen dann erscheinen. Also insoweit ist es dann schon mal ein Bruch mit dieser Tradition, dass alle 10 Jahre ein Buch zu Rostock-Lichtenhagen erscheint. Also ich weiß, dass Tanja Thomas und Fabian Bürche und Matthias Lorenz 2023 ein neues Buch im Rahmen ihres Forschungsprojektes Dune Memory zu Rostock-Lichtenhagen publizieren werden und auch die Rostocker Uni, wobei das gar kein offizielle von der Uni selber verantwortete und eingeleitete Vortragsreihe war, sondern es ist eigentlich eher ein, also es war einfach Zufall, ne, dass drei wissenschaftliche Mitarbeitende, Angehörige der Uni Rostock bei einem Workshop zusammengetroffen sind und dort rein zufällig gesagt haben, okay, 2022 ist 30 Jahre Rostock, wir müssen halt irgendwie aktiv werden, lass uns am besten versuchen, irgendwie eine Vortragsreihe zu organisieren und hätte es diese Eigeninitiative nicht zufällig gegeben oder so, hätte die Uni Rostock dieses Jahr zu Rostock-Lichtenhagen anscheinend gar nichts getan. Aber so wird auch die Uni Rostock nächstes Jahr mit einem neuen Sammelband zu Rostock-Lichtenhagen dann vertreten sein. Ja, bei der kulturellen Verarbeitung gibt es halt auf jeden Fall auch eine große Diskrepanz. Also zu dem, was halt bisher so gelaufen ist. Es gibt halt einige Anleihen, vor allem im deutschen Rap und deutschen Punk zu Rostock-Lichtenhagen. Andererseits wird Rostock-Lichtenhagen auch im Rechtsrock teilweise glorifiziert und als sozusagen Sieg des rechten Mobs gefeiert. Von den 3 Theaterstücken, die bisher zu Rostock-Lichtenhagen produziert wurden, fällt halt auf, dass bis auf das Theaterstück von Dante Nguyen und Herakles Panagiopoulos, dass alle anderen Theaterstücke sich vor allem auf die Perspektive von weißen Jugendlichen, das heißt auf die Täterperspektive, sich fokussieren. Und leider nimmt auch Buan Kubanis Kinofilm Wir sind jung, wir sind stark von 2015 diese Perspektive halt ein. Und Kubanis Kinofilm ist sicherlich die populärste und am weitesten verbreitete kulturelle Aufarbeitung von Rostock-Lichtenhagen bisher. Was wir halt feststellen können, vielleicht war es halt auch ein Lernprozess, ne, dass zum Beispiel dann die deutschen Bühnen die Aufarbeitung des NSU-Komplexes viel, viel offensiver und viel, viel nachhaltiger bisher angegangen sind als Rostock-Lichtenhagen. Also ich finde es gut, dass, das Thema NSU-Terror anders verarbeitet wird. Vielleicht gibt es irgendwann auch nochmal im deutschen Film oder auf deutschen Bühnen ein verstärktes Interesse, sich mit dem Pogrom in Rostock-Lichtenhagen oder mit anderen Pogromen sich auseinanderzusetzen, die in den 90er Jahren stattgefunden haben. Wir werden es sehen. Der letzte Punkt ist halt die Erinnerungspolitik. Es gab vereinzelt immer wieder auch Versuche in Rostock, das Thema, was ist 1992 passiert, in Form von Ausstellungen aufzuarbeiten. Ein Teil dieser Ausstellung versuchte aber auch immer wieder ne, Rostock-Lichtenhagen als eine lebenswerte multikulturelle Stadt ne, vor allem zu inszenieren und sozusagen die positiven Seiten herauszustellen. Positiv war sicherlich, dass die Stadt durch ihren Oberbürgermeister Pöker 2002 eine offizielle Entschuldigung ausgesprochen hat gegenüber den Opfern und Betroffenen des Pogroms. Leider gab es trotzdem bisher keine Entschädigung oder eine andere Form der Wiedergutmachung, wie zum Beispiel, dass ihnen ein Bleiberecht angeboten wird. Wie ihr sicherlich wisst, wurde 1992 ein Großteil der Angegriffenen abgeschoben und erhielten weder eine Duldung noch eine materielle Entschädigung für die rassische Gewalt, denen sie halt ausgesetzt waren, und auch nicht für das behördliche Versagen, das diese rassistische Gewalt erst ermöglichte und in dieser Form wirksam werden ließ. Ich würde mal sagen, dass es halt vielleicht seit 5 Jahren in Rostock einen Modernisierungsprozess halt gibt. Ich weiß ja, ob ich halt irgendwie zu harsch urteile, wenn ich halt denke, dass bis 2017 die Stadt sehr, sehr defensiv mit dem Pogrom umgegangen ist, dass man halt versucht hat, nur das Allernötigste zu den Gedenktagen zu organisieren, um halt einen überhaupt nachweisen zu können, dass man das nicht ganz vergessen hat und nicht ganz verdrängt hat, denn immerhin hat man ja den Bundespräsidenten nach Rostock-Lichtenhagen eingeladen und er hat dort gesprochen, obwohl 2012 zum Beispiel die vietnamesische Community und auch andere migrantische Communities bei der Organisierung und Planung dieser Gedenkfeiern in keiner Weise einbezogen wurde. Und man hat auch erst in allerletzter Minute die vietnamesische Community 2012 herangekarrt, damit sie halt eine Kulisse bilden für die Rede des Bundespräsidenten. Das Wort durften sie aber, also das Wort zu ergreifen, wurde ihnen nicht angeboten. Auch 2017 gab es dann halt erstmals die Möglichkeit, durch ein dezentrales Mahnmal Rostock-Lichtenhagen sozusagen permanent zu gedenken, wenn man so will. Allerdings stellte sich dieses dezentrale Mahnmal unter dem Titel Gestern, heute Morgen, das von der Rostocker Künstlergruppe Schaum erstellt wurde, stellt sich für mich auf jeden Fall als eine verpasste Chance dar. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass die Künstlergruppe Schaum sich halt dem Arbeitsmotto verschrieben hat, die Kunstwerke wollen keine Antworten oder Schuldzuweisungen geben. Ich frage mich natürlich so, ne, so, wenn man so ein Arbeitsmotto hat, was bedeutet das? Was will man überhaupt eigentlich thematisieren, wenn es halt nicht darum geht, Antworten zu finden für das, was damals passiert ist? Dementsprechend sind diese Installationen sehr, sehr unauffällig, sind leicht zu übersehen, sind auch vollkommen unverständlich, weil sie so abstrakt sind, weil sie mit abstrakten Gesten spielen oder mit abstrakten Formen oder versuchen, mit universellen Gesten wie Umarmung Dinge nicht auszusprechen, die aber eigentlich ausgesprochen werden müssen. Dadurch wird es halt den Zuschauenden und den Besuchern eben nicht ermöglicht, sich mit den Ereignissen ganz konkret und ganz lokal vor Ort sich auseinanderzusetzen, weil sie de facto gar nicht wissen, wenn sie diese Denkmäler anschauen, was damit gemeint ist. Das heißt, es findet keine Aufklärung darüber statt, was der historische Hintergrund halt ist. Und es kommt dann auch zu total absurden Situationen, dass, mir ist es auch zum Beispiel passiert, dass ich halt das erste Mal, als ich in Rostock war, nachdem diese Denkmäler aufgestellt wurde, versucht habe, diese Mahnmäler aufzusuchen. Ich habe sie nicht gefunden, weil sie so klein sind, so klein sind, dass sie sich im weiten Raum sich regelrecht verlieren. Ne? Sie lösen sich sozusagen tatsächlich im Raum auf, weil es halt so kleine Stelen sind mit einer Grundfläche von 0,16 Quadratmeter und sind auch nicht besonders, sind nicht groß. Und und was auch noch ein Problem ist und was sozusagen diese ganze Absurdität halt ausmacht, ist, obwohl man eigentlich sozusagen mit diesem Mahnmal natürlich auch den Opfern gedenken wollte, hat man es leider geschafft, auch 2017 die Opfer zu vergessen, genau schon wie in den Gedenktagen zuvor. Erst 2018 wurde dann dieses Denkmal, in dem halt jetzt ein Mann eine stählerne Figur umarmt, nachträglich den Opfern des Pogroms gewidmet, ein Jahr später. Und die Mittel wurden dann von einer NGO zusammengekratzt. Und diese Denkmäler stehen halt links oben am zentralen Rathausplatz. Aber diese kleine Gedenkstele ist ganz am Rande, ganz klein. Ich weiß gar nicht, ob ihr die seht. Eins steht halt vor der Polizeidirektion, wo dann ein Gesetzestext zitiert wird. Dieses Wortspiel, was man sozusagen wie eine Art Wortpuzzle hin und her schieben kann, steht vor dem Verlagshaus der Ostsee-Zeitung. Das Blumenhaus steht auf dem Gelände, wo früher das autonome Jugendzentrum halt stand. Dort waren die Aktivistinnen unterwegs, die auch im Sonnenblumenhaus waren, um sich halt mit den Angegriffenen zu solidarisieren. Und ganz unten rechts seht ihr den Stein des Anstoßes, so heißt diese Installation vor dem Sonnenblumenhaus. Und das trägt den Titel Selbstjustiz. Ein sehr kontroverser Titel, weil es natürlich so verstanden werden kann, dass das Pogrom eine Form von Selbstjustiz darstellt. Und der Stein des Anstoßes, das war eines dieser herausgebrochenen Gehwegplatten, die als Steingeschoss verwandt wurden im Angriff auf das Sonnenblumenhaus, wurde 3 Tage nach der Einweihung dieses Mahnmals entwendet. Ja, das war mein Vortrag zum Pogrom in Rostock-Lichtenhagen. Ich habe mich versucht, kurz zu halten, aber wahrscheinlich habe ich ganz vieles übersehen und gar nicht erwähnt. Ich danke euch trotzdem für eure Geduld und Aufmerksamkeit.